Also schon wieder der erste Fehler gemacht. Ja, vielen, vielen Dank, Mario. Gar kein Druck erzeugt, gell? Ich wünsche euch alles, euch allen erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle hier seid. Und ich freue mich auch, heute wieder hier stehen zu dürfen und in so viele Gesichter zu sehen. Und ich freue mich noch viel, viel mehr, weil ich weiß, wie viele im Stream dabei sind, vielleicht zeitversetzt schauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch dazugeschaltet habt, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, ihr werdet heute alle gesegnet. Am Anfang möchte ich noch gerne beten, weil es mir einfach gerade auch heute wichtig ist, mit dem Heiligen Geist hier unterwegs zu sein. Nur dieses Gefäß zu sein, aber das, was drin steckt, das soll der Heilige Geist sein. Und dafür möchte ich jetzt heute beten. Und am Ende der Predigt werdet ihr vielleicht auch verstehen, was ich meine mit dem Heiligen Geist. Ja, Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass du dieses Wochenende für mich persönlich gestern Abend hammermäßig gestartet hast mit deiner Gegenwart hier. Und ich bitte dich, dass du auch jetzt hier in diesem Gottesdienst mit deiner Gegenwart dabei bist und auch über die Zeit hinweg, weil du bist ein Gott, für den ist Zeit kein Hindernis, auch im Stream beziehungsweise dann auf YouTube, dass du da dabei bist und die Menschen segnest und berührst. Amen. Ich habe euch wieder mal eine Bibelstelle mitgebracht und ihr kennt es ja bei mir und vielleicht geht es auch ab und zu anderen auch so. Ihr habt eine Bibelstelle und diese Bibelstelle spricht euch an, aber so ganz versteht ihr sie nicht. Ihr merkt, wie kraftvoll sie ist, aber ihr ringt so damit. Was soll mir das jetzt sagen? Wie gehe ich damit um? Und manchmal kommen euch bei so Bibelstellen Fragen hoch und ihr könnt sie nicht beantworten. Und es sind leichte, einfache Fragen und es ist euch schon fast peinlich, ich kann die nicht beantworten. Und so eine Bibelstelle für mich habe ich euch heute mal mitgebracht. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von euch diese Bibelstelle kennen. Und wenn nicht, lernt ihr sie heute kennen, so spreche ich euch. Sie steht in Römer 7, Vers 15. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Manche lieben diese Stelle vielleicht, weil sie eine ganz tolle Ausrede sind, weil wenn sie das nicht tun, was man eigentlich tun sollte. Und ich hatte mir auch schon kurz überlegt, den Titel der Predigt Ausreden zu nennen. Und ich habe mich aber dann dafür entschieden, was tue ich. Spaß beiseite. Wie oft am Tag erwische ich mich, dass ich nicht das tue, was ich eigentlich tun sollte. Mit den Kindern rausgehen, ne? Hat die Frau gesagt, gell? Bei mir ist es dann so, Kleinigkeiten. Ich gehe in den Keller, um für meine Frau was zu holen. Dann liegt da noch was, dann räume ich das noch auf, dann fällt mir da noch was ein und dann komme ich wieder hoch und frage mich, was hätte ich mitbringen sollen? Banal, ich weiß. Aber es gibt auch Dinge, die nicht so banal sind. Ich verspreche, dich anzurufen und tue es nicht. Oder ich denke 10-mal am Tag dran, jemand dir zum Geburtstag zu gratulieren und abends, so kurz vor 12, schreibe ich noch schnell eine WhatsApp. Alles Gute zum Geburtstag, weil sonst vergesse ich's. Und mich nervt es total, dass ich sowas versemmel. Und in dem Zusammenhang, Jonathan, ich gehe davon aus, du schaust dir den Stream heute auch an. Alles Gute zum Geburtstag. Yeah. Ihr kennt es vielleicht, ihr wisst vielleicht, von was ich spreche. Zu wissen, was richtig und was dran wäre und es eigentlich auch zu tun, zu wollen, aber es nicht zu machen. Noch ein Beispiel. Ich steige mit Freunden in einen Aufzug. In dem Aufzug ist eine ältere Dame, völlig überfordert mit den vielen Knöpfen und der Anzeige, wo sie jetzt eigentlich hin möchte. Und bis ich die Situation überhaupt erfasst habe, wie spreche ich sie jetzt an, wie mache ich das jetzt? Spricht mein Freund sie an, drückt ihr den richtigen Knopf, redet mit ihr freundlich. 1:0 für den Humanisten, weil mein Freund ist noch nicht gläubig. Ich bete lange für ihn und ich werde auch weiter für ihn beten. Aber er macht das Richtige und ich nicht. Und jetzt diese Bibelstelle. Ich habe mir mal angeschaut, worum es in dieser Bibelstelle geht. Und ich meine jetzt nicht, dass ich mir irgendwelche Management-Tools angeschaut habe, wo es darum geht, wie priorisiere ich richtig. So was haben wir bei uns im Geschäft, Workshops, Getting Things Done. Die sind richtig gut, die helfen einem auch. Aber mir geht es heute eigentlich um was anderes. Mir geht es heute darum, diesen Vers in Römer besser zu verstehen, um ihn nicht mehr als Ausrede zu gebrauchen, sondern als Ansporn, das Richtige zu tun. Als Ansporn, das zu tun, was ich eigentlich tun möchte. Jürgen weist uns immer wieder darauf hin, dass wir so Bibelstellen nicht aus dem Kontext reißen sollen, sondern dass wir uns diesen Kontext, in dem die Bibelstelle steht, anschauen sollen. Und deswegen schauen wir uns heute relativ viel von Kapitel 7 an, auch noch ein bisschen von Römer 6, wo Paulus auf die Beziehung der Gläubigen zur Sünde oder besser gesagt zur Ex-Beziehung eingeht. Also warum wir nicht mehr von der Sünde beherrscht werden sollen. In Römer 7 geht es um das Gesetz, um die Freiheit, die wir durch Jesus gekriegt haben und welche Bedeutung das Gesetz für uns heute hat. Und Römer 8 beginnt mit dem neuen Leben, mit dem Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist. Ein wunderschöner Bogen, mit dem wir uns heute beschäftigen. Fangen wir an. Paulus ist in Römer 6 wichtig, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz leben, sondern wir sind mit Jesus gestorben und damit frei vom Gesetz. Er geht darauf auch näher dort ein und ihr dürft es alle gerne mal in Römer 6 nachlesen. Und gerade wenn ihr euch mit dem Thema Taufe beschäftigt, wird es ein zentraler und wichtiger Abschnitt. Aber in diesem Zusammenhang ist es ihm ein Anliegen, dass wir nicht stehen bleiben. Dass wir nicht da stehen bleiben, wo wir stehen, in der Sünde. Dass wir einfach nicht da drin verharren. Wir leben unter der Gnade. Und wir sollen uns auch nicht von der Sünde weiter gebrauchen lassen. Wir sollen uns nicht mehr von der Sünde unterdrücken lassen. Wir gehören zu Jesus und wir dürfen ihm dienen. Nichts, kein einziger Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihn neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren, denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Gnade. Und jetzt kommt die ganz einfache Frage von mir, die ich mich fast nicht traue zu stellen. Was macht ein Gesetz, das wir eh nicht halten können und unter dem wir eh nicht stehen, für einen Sinn? Sicher schwingt hier wieder mein westliches Denken mit, aber darauf möchte ich heute nicht eingehen. Ich versuche es einfach mal mit einem einfachen Bild, was ich für mich entwickelt habe, greifbarer zu machen. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch auch. Und normalerweise würde ich jetzt hier mit einem Flipchart stehen und das dann malen und dieses Bild entwickeln, aber das möchte ich euch jetzt nicht zumuten. Ich finde, mein Grafikdesign, was ich da gemacht habe, ist schon herausfordernd genug und wir wollen es einfach mal zusammen probieren. Hier ist ein Mensch. Nicht ganz so schön wie du, aber ich glaube, ihr erkennt ihn. Er ist geboren und in diese Welt gesetzt. Leider ist die Welt seit Adam und Eva eine gefallene Welt. Wir leben einfach nicht mehr im Paradies. Die Welt ist voll Sünde. Und wir lesen das auch schon von Anfang an. Keiner schlug Abel und die Sünde fand viel fruchtbaren Boden. Die Sünde beeinflusst uns, die wirkt auf uns ein. Aber vor allem trennt sie uns von Gott. Also das Bunte am Rand soll einen Regenbogen darstellen. Ja, und das Regenbogen ist für mich aus 1. Mose 9 so dieses Symbol für Gott. Und das heißt, die Sünde umgibt uns und trennt uns von Gott. Ich denke, für die meisten hier ist das absolut nichts Neues. In 2. Mose 24 hat Gott uns, beziehungsweise besser gesagt, seinem Volk das Gesetz gegeben. Ich gehe jetzt heute mal nicht darauf ein, für was Gott seinem Volk damals das Gesetz gegeben hat, sondern ich möchte heute darauf eingehen, für was er es uns heute gegeben hat. Und ihr seht, der Mensch hat eine Brille auf. Weil mit dem Gesetz erkennt er die Sünde. Das Gesetz ist dafür da, dass wir in der Lage sind, die Sünde zu erkennen. Ohne das Gesetz sind wir dazu nicht in der Lage. Soll das alles nun etwa bedeuten, dass Gottes Gesetz sündig ist? Natürlich nicht. Aber es ist doch so, ohne die Gebete Gottes hätte ich nie erfahren, was Sünde ist. Würde es dort nicht heißen, du sollst nicht begehren, so wüsste ich nicht, dass mein Begehren Sünde ist. Noch deutlicher schreibt Paulus das in Römer 3, Vers 20, denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. In Vers 9 schreibt übrigens Paulus auch noch, dass er auch erst später durch das Gesetz die Sünde erkannt hat. Dieser Vers wird oft genommen, wenn man erklären möchte, dass Kinder unschuldig sind, weil sie brauchen auch das Gesetz. Sie müssen erst das Gesetz verstehen, dass sie die Sünde auch erkennen. Aber ganz wichtig, kein Mensch kann durch Erfüllen des Gesetzes vor Gott bestehen. Und jetzt müssen wir aber aufpassen. Das Gesetz ist jetzt nicht dazu da, uns zu unterjochen, uns Druck auszuüben. Der Druck, das Joch, kommt von der Sünde. Nicht das Gesetz ist das Problem, sondern die Sünde. Wenn wir vor einer scharfen, nicht einsehbaren Kurve ein Schild sehen mit 60 und das Warnhinweis, sollten wir nicht erkennen, dass es gut wäre, mit 60 durch diese Kurve durchzufahren? Was bremst uns? Das Schild oder die Kurve? Was ist die Gefahr? Die Kurve, nicht das Schild. Okay, der Vergleich hinkt vielleicht ein ganz, ganz klein wenig. Weil es wird Menschen geben, die es schaffen, mit 100 durch diese Kurve zu brezeln und richtig viel Spaß dabei zu haben. Und manche werden dann aus der Kurve rausfliegen. Die brauchen dann so Menschen wie den Mario, die sie dann wieder als Feuerwehrmann aus dieser Blechbüchse rausschneiden. Die Macht der Sünde ist erschreckend, auch in diesem Beispiel. Dieweil die Sünde in der Welt ist, um uns herum ist. Das Wasser anderer Leute ist ein Genuss. Und nichts schmeckt besser als das gestohlene Brot. Sprüche 9, Vers 17. Dieses Verlangen in uns, nicht das Richtige zu tun, jetzt doch das 65, 80, 100 durch diese Kurve zu brettern. Das ist das, was uns unterjocht. Das ist das, was uns das Gesetz aufzeigt. Das Gesetz macht uns transparent, wo uns die Sünde quält. Und das Gesetz ist gut. Es bleibt also dabei, das Gesetz selbst entspricht Gottes Willen. Jedes einzelne Gebot ist heilig, gerecht und gut. Es entspricht vollkommen dem Willen Gottes. Und spätestens jetzt komme ich in das Hamsterrad. Was will ich jetzt? Was tun? Wie machen? Vielleicht bin ich da auch nicht alleine. Und ich glaube sogar ganz fast sicher, dass es Paulus auch so ging. Oder warum meint ihr, dass Paulus in Vers 7 dreimal fast das Gleiche schreibt? Vers 15. Ich verstehe ja selber nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir an der Kraft dazu. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Meiner Meinung nach zeigt Paulus hier, dass er ganz genau weiß, wie es in uns aussieht. Und Paulus wohl auch ein bisschen selber in diesem Dilemma drinsteckt. Mein Gedanke dazu. Als Paulus das schrieb, da war er schon der Apostel. Er war schon im Dienst. Er war schon der Mann, für den wir ihn bewundern. Und trotzdem schreibt er diese Verse hier in der Gegenwartsform. Er macht also noch dieselbe Erfahrung. Er schreibt von sich: Ich verstehe, ich weiß wohl, ich mache also. Das klingt nicht für mich wie einer, der von einer Theorie spricht, sondern für jemanden, der es kennt und der weiß, wie es in mir aussieht in dieser Situation. Und in Vers 24 bricht es dann aus Paulus heraus. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Paulus erkennt diese Gefangenschaft. Paulus erkennt, was ihn hier hält. Viele von euch und auch Paulus hat die Lösung. Jesus. Jesus ist die Lösung, aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Gott hat nicht nur das Gesetz gegeben, um die Sünde zu erkennen, sondern er hat auch die Möglichkeit mit Jesus gegeben, diese Sünde zu überwinden. Und Paulus teilt sie mit uns. Kapitel 8, Vers 1 bis 6. Wer wird nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. 100 in der Kurve, gell? Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wenn es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Paulus zeigt uns den Weg raus aus diesem Hamsterrad. Er zeigt uns, wie das von der Sünde getrieben zu sein, wie wir es ablegen können, wie wir in uns frei leben können, in uns drin. Er zeigt, wie Jesus den Weg Gottes zu Gott wieder frei gemacht hat. Und wie gehe ich jetzt mit meinem ursprünglichen Vers um? Wie geht Paulus damit um? Wir dürfen unter der Gnade leben. Wir leben mit und durch den Heiligen Geist unter der Gnade. Die Frage ist, was heißt denn das mit? Schauen wir uns nochmal den Vers an, die Verse an, die wir vorhin gelesen haben. Hier schreibt Paulus, ich will das Gute. Ich weiß wohl, ich mir. Er schreibt immer im Singular, immer in der Einzahl, er. Solange er alleine ist, schafft er es nicht. Wenn er mit dem Heiligen Geist ist, wenn er geführt wird vom Heiligen Geist, dann werden wir es schaffen. Und wie in jeder Beziehung müssen wir uns dafür entscheiden, in diese Beziehung reinzugehen. Wir müssen uns für diese Beziehung entscheiden. Beide Seiten. Und wir haben Glück. Jesus hat sich nämlich für mich und für dich schon entschieden. Die Entscheidung hat der Heilige Geist, hat Jesus schon getroffen für dich. Du bist dran, diese Entscheidung zu treffen. Entscheide du dich für Jesus. Lade ihn ein. Und wenn du ihn eingeladen hast, dann fang an, die Beziehung zu leben. Und da sind wir an dem Punkt, wo wir Christen uns immer wieder neu entscheiden müssen. Wir sind schon lange mit Jesus unterwegs. Wir haben ihn in unser Herz eingeladen. Aber wir müssen uns trotzdem jeden Tag neu entscheiden, in diese Beziehung mit ihm reinzugehen. Ich muss mich jeden Tag neu entscheiden, eine Beziehung mit meiner Frau zu leben. Meine Frau schimpft mich immer und sie hat recht. Ich sitze nur im Keller vor dem Computer und arbeite. Keine Beziehung. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wie du diese Beziehung, wenn du Jesus eingeladen hast, lebst, musst du entscheiden, jeden Tag neu. Ist es eine innige Beziehung, eine intime Beziehung oder eine lose? Er ist einfach da und du kannst mit ihm Beziehung leben. Du kannst mit ihm unterwegs sein. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, wer ist denn dieser Heilige Geist? Wie habe ich mir das vorzustellen? Dann möchte ich dich auf unsere Homepage verweisen. Unter Medien- und Bibelabenden hat der Jürgen eine ganze Serie über den Heiligen Geist abgelegt. Wirklich gut, hört sie euch an. Schaut euch auch den Abschlussabend an mit dem François Botes. Ihr werdet den Heiligen Geist da noch viel, viel mehr verstehen können. Der erste Schritt aber ist wieder den Heiligen Geist einzuladen, Jesus in seinem Herzen anzunehmen. Er will in dir Wohnung nehmen. Und wenn du dann anfängst, auf dein Herz zu hören, dann wirst du ihn mehr und mehr kennenlernen. Deine Beziehung zu ihm wird wachsen. Mir persönlich hilft es, morgens ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und mit Gott zu reden, mir Notizen zu machen. Seit unserer Fastzeit habe ich eine Gebetszweierschaft, die wirklich, wirklich sehr aufbauend ist und mir viel gibt. Wir beten fast jeden Morgen zusammen und ich bin dankbar dafür. Was verändert sich aber dadurch? Letzten Sonntag, du hast das schon gesagt, hatten wir gemeinsam für Göppingen. Und die Assistentin vom Sprecher, die Sarah, hat ihr Zeugnis gegeben, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und sie hat dabei einen Satz gesagt: Gott ändert nicht die Umstände, sondern er ändert dich in den Umständen. Und genau dieses sich ändern in den Umständen, das passiert in deinem Herzen. Das ist das, wenn du Jesus in dein Herz einlädst, dass er in deinem Herzen ist und du eine Beziehung mit ihm aufbauen kannst. Er ist da und er wird dich verändern. Er wird deine Sicht anders machen. Er wird mich vielleicht vorbereiten, wenn ich in den Aufzug reingehe und diese Frau sehe, nicht lieber nachzudenken, wie spreche ich diese Frau jetzt an, sondern er hat mir das schon ins Herz gelegt. Es ist schon da. Er ist da. Ich möchte dich jetzt einladen, diesen ersten Schritt zu tun, Jesus in dein Herz einzuladen. Und wenn du das schon einmal getan hast, und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch das schon getan haben, ist es vielleicht Zeit, in dein Herz zu hören und zu fragen, soll ich dich neu einladen? Ist das vielleicht dran? Oder ist es vielleicht dran, sich zu überlegen, anzuklopfen an deinem Herzen und zu sagen, hey, ich möchte diese Beziehung mit dir, Jesus, mit dir, Heiliger Geist, in meinem Herzen nochmal neu entfachen. Vielleicht ist es auch so, dass dein Herz dir jetzt ein Gesicht zeigt, einen Namen nennt, für den du jetzt gerade beten kannst. Für den du jetzt beten kannst, dass er eine Begegnung mit Jesus hat. Dass er Jesus kennenlernt. Dass ihm Jesus wirklich begegnet. Du bist jetzt eingeladen, mit mir zu beten. Du bist eingeladen, in deinem Herzen Jesus zu begegnen. Oder für einen Freund, Freundin, Tochter, Sohn zu beten. Ja, Vater, ich danke dir so, dass du schon eine Lösung für die Überwindung der Sünde gefunden hast. Dass du einen Plan hattest, dass du Jesus in diese Welt geschickt hast. Ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt hast, damit die Sünde überwunden wird und ich wieder zu dir kommen darf. Vater, ich lade jetzt Jesus Christus ein in mein Herz mit seinem Heiligen, mit deinem Heiligen Geist. Dass du Raum einnimmst in mein Herz, dass du neu Raum einnimmst in meinem Herzen, damit sich mein Herz verändert in den Umständen, in denen ich bin. Ich möchte dich zum Herrscher in meinem Herzen machen. Jesus, du bist der König. Und ich bitte dich um Vergebung für die Dinge, die ich nicht getan habe. Ich bitte dich um Vergebung für die Dinge, die ich falsch getan habe. Und ich weiß, dass du für mich den Preis bezahlt hast auf Golgatha. Du bist für mich gestorben. Du hast den Preis gezahlt. Und nicht nur für mich. Du hast den Preis bezahlt für alle Menschen. Ich bitte dich jetzt, dass du ganz, ganz vielen Menschen begegnest. Neu begegnest. Vielleicht zum ersten Mal begegnest. Ich danke dir dafür, dass du diesen Weg gegangen bist. Dass du mich aus diesem Hamsterrad befreit hast. Dass du mich freigemacht hast. Du hast mich freigemacht, dir zu dienen. Du hast mich geliebt. Du hast mich freigemacht. Ich möchte dir dienen. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Und ich möchte vor allem neu diese Beziehung mit dir leben. Danke, Vater.